ARD.
Hey everyone, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und wir kommen heute einen Tag später als in unserem 2-Wochen-Rhythmus geplant, weil wir den gestrigen Tag abwarten wollten, um zu schauen, was da alles passiert im Nahen Osten. Und ich bin heilfroh, dass wir das getan haben, denn was war das für ein hochemotionaler Tag gestern?
The hostages are back. The hostages are back.
Sehr, also ich glaube, niemand hat die Bilder gesehen von den Geiseln, die nach Hause gekommen sind, in die Armen von ihren Muttern, Vätern, Familien und auch in Palästina, die Gefängnisse, die freigelassen sind und auch manche Leute, die haben einander nicht in 20, mehr als 20 Jahre gesehen. Es war, also ich besonders, war tief emotional, also wie immer, aber also ich glaube, man könnte das nicht anschauen, ohne die Tränen in die Augen zu haben, also wirklich emotional.
Ja, ich habe ja oft einen Kloß im Hals. Ich hatte gestern Abend die Tagesthemen und oft
Kloß,
sind es
so wie eine Kloß, Kartoffel.
Ja, sagt man im Deutschen so, wenn einem die Kehle zuschnürt, so also, wenn du swallowst. Im Englischen würde man sagen
choking up.
Würgen, also würgen. Keine Luft kriegen quasi.
Ja,
okay. Also, im Deutschen sagt man ein Kloß im Hals,
okay. Genau. Kloß im Hals.
Weil ich oft Nachrichten vermelden muss, die wirklich bitter und traurig sind. Und gestern hatte ich aber ein Kloß im Hals, weil ich Nachrichten vermelden konnte, die wirklich großartig in vielerlei Hinsicht, bei allen Zweifeln, und da wollen wir in dieser Folge auch drauf eingehen und das ein bisschen analysieren, aber bei allem, das war wirklich eine schöne Sendung auf jeden Fall, nach all dem Hin und Her und diese Szenen zu erleben. Und wir hatten das auch in der Sendung groß. Und es hat mich ein bisschen daran erinnert, eine meiner allerersten Fernseherinnerungen als kleiner Junge in Wiesbaden bin ich ja aufgewachsen. Große amerikanische Militärpräsenz auch da. Und als 1981 die Geiseln aus dem Iran, aus Teheran, die amerikanischen Geiseln, die von der Botschaft gefangen genommen worden waren, damals 444 Tage in Geiselhaft, mehr als ein Jahr, auch ein riesiges Drama ging hin und her. Und dann kamen sie auch, so wie gestern, erstmal zum Medizincheck-up nach Wiesbaden, wo damals noch ein großes US-Militärkrankenhaus stand und im Betrieb war. Und da kamen sie erstmal und wurden erstmal medizinisch versorgt. Jimmy Carter flog an und nahm sie in Empfang. Und das war so ein, das habe ich noch so mitbekommen, so, dass da was Großes passiert ist. Und die Geiseln sind zurück. Und ich so, welche Geiseln? Also die ganze Geschichte, ich war 6, habe es nicht ganz verstanden. Aber irgendwie, dass das was Tolles, was Besonderes war, diese Freude, die auch meine Heimatstadt quasi indirekt ergriffen hatte, das habe ich eben mitbekommen. Und so ein bisschen hat mich das daran erinnert, eben gestern die Freilassung der Geiseln.
After years of suffering and bloodshed, the war in Gaza is over. And now the rebuilding begins.
Wir wollen in dieser Folge mal auch ein bisschen aber das sacken lassen einerseits und auch diese große Donald Trump-Show nochmal Revue passieren lassen. Denn so sehr, auch darauf werden wir eingehen, so sehr eben Donald Trump auch verantwortlich ist für das, was passiert ist und seinen großen Beitrag geleistet hat. Es war auch in Teilen, muss man sagen, etwas bizarr.
Es geht alles um Trump. Also wie immer. Es war ein bisschen, er hat mich sehr doll erinnert an eine Wahlkampfveranstaltung. Ne? Also er ist auf die Bühne, alle applaudieren. Er liebt das. Er liebt die Energie von der Crowd, von den Leuten, die ihn lieben, die ihn loben. Also wie oft haben wir gehört, gestern, er saß vor der Knesset in Jerusalem und hat diese Rede gehalten. Das ist eine große Ehre, als Präsident zu reden. Und das hat er, also erstmal gab es mehrere Rede von Benjamin Netanyahu, von der Opposition. Und die haben, also jeder, der hat gesprochen, hat ihm gelobt, hat gesagt, naja, also vielleicht weißt ihr schon, dass der Nobel-Friedenspreis für dieses Jahr haben die schon letzte Woche angekündigt. Es war nicht Donald Trump.
Trump hat ihn nicht bekommen.
Nee, aber jeder, der hat eine Rede gehalten, hat gesagt, nächstes Jahr auf jeden Fall kriegst du diesen Preis, weil du hast es überall verdient. Und Trump also hat nur genickt, das weiß er schon, also sagt er. Und klar kann man, also freut alle darüber, aber soll man freuen vor der Region, vor die Geiseln, vor die Soldaten, vor die Leute von Gaza vor allem, die haben am meisten verloren, dass dieser Krieg zu Ende ist. Aber für Trump ist war die Freude war alle seins, dass er, wie er geschrieben hat auf True Social, God bless the peacemakers. Also er ist einfach der Mann der Stunde.
Man muss natürlich dazu sagen, er ist auch wirklich der Mann der Stunde, denn es haben viele mitgearbeitet, dass dieser Tag gestern kommen konnte. Die Türkei, Katar besonders mit ihren Drähten zu den Hamas-Unterhändlern, die da eine Menge Druck und vor allen Dingen auch sehr, sehr langes und geduldiges Verhandeln über die Bühne gebracht haben in den vergangenen Wochen, in den Monaten. Also es war jetzt eben nicht Trump allein und mehrere andere Länder haben da auch sehr viel Gewicht in die Waagschale gelegt. Aber man muss natürlich sagen, es war dann erst dann Donald Trump mit seinem 20-Punkte-Plan, der dann endgültig auch den Druck auf Israel in einer Art und Weise, wie zum Beispiel sein Vorgänger, Präsident Joe Biden, es nie und nicht getan hat, auf Netanyahu den Druck auszuüben und zu sagen, hör mal, wir setzen uns hier an den Tisch und das passiert jetzt.
Ja, ich glaube, es gibt viele Faktoren dafür. Ne? Es war eine Frage von Timing. Ne? Also, als Biden im Amt war, klar, also nach der 7. Oktober 2023 war Biden sehr klar und deutlich vor der Kamera und hat gesagt, wir sind die beste Freundin von Israel, wir stehen an Israels Seite. Das hat alle gesagt eigentlich nach dieser furchtbaren Attacke an die 7. Oktober. Aber als der Krieg weitergegangen ist und man hat gesehen, besonders also jetzt in die letzte Zeit, seit Trump im Amt ist, wie der Situation in Gaza aussieht, wie viele Leute sterben, wie viele Kinder sterben, dass es gibt kein Essen, dass es gibt kein Krankenhäuser mehr. Also der Situation, man könnte das nicht sehen, ohne zu sagen, okay, das ist schon genug. Das, der Public Opinion, der Unterstützung von viele von der Bevölkerung ist einfach entfallen worden.
Ja, Israel war immer isolierter, immer mehr Länder haben Palästina als Staat anerkannt. Also da hast du recht, da hat sich was getan. Aber dennoch, ich weiß noch, wie wir für unsere Reportage zur Wahl im vergangenen Jahr unsere Freundin Samira in Chicago getroffen haben, die als Muslima und aus einem Land kommend ihre Familien, ihre Wurzeln in Pakistan, die Trump mal als Shithole-Countries bezeichnet hat, auf keinen Fall Trump wählen konnte, aber eben auch nicht Biden wählen wollte, weil sie gesagt hat, da passiert zu wenig. Oder dann eben auch Kamala Harris, beziehungsweise die Demokraten, da passiert zu wenig, dass dieser Krieg im Gazastreifen beendet wird. Und das war auch ein Grund, warum die Demokraten in den entscheidenden Stellen bei der Wahl im vergangenen Jahr verloren haben, eben wegen dieses Kriegs. Und Trump hat da jetzt viel mehr Gewicht, der hat vielleicht auch einen besseren Draht zu Netanyahu.
Ich glaube auch, dass, also Netanyahu hat gewusst, dass er weiß immer, dass er kann nichts ohne der Unterstützung von der USA. Aber er weiß auch, dass die USA würde Israel nie einfach in Stich lassen. Ja. Er hat auch eine komplizierte Beziehung mit Barack Obama. Also die hatten, also Obama und Netanyahu haben auch gestritten über die Siedler im Westen Jordanland. Also es war immer eine komplizierte Beziehung. Aber ich glaube auch, dass Trump hat ein bisschen nach dieser Attacke, Israel hat versucht, die Leitung von Hamas zu attackieren in Katar.
Ja.
Und also ich glaube, in die letzte Zeit hat Trump eine ziemlich enge Beziehung mit Katar. Und
größter US-Militärstützpunkt in der Region.
Genau.
Ist in Katar, also das ist ein enger Verbündeter auch für die USA.
Aber auch Business Deals. Also
und Business Deals auch, genau.
Privat. Also ja. Ich glaube auch, dass Trump das nicht gewusst hat oder hat nur gewusst, hat, also kurz vor, war ein schwerer Punkt für ihn. Und deswegen auch, als dieses Ceasefire Waffenstillstand angekündigt hat, gab es diese Fotos von Benjamin Netanyahu, als er saß in der Oval Office in Washington und Trump hat gesagt, du musst Katar jetzt anrufen und dich entschuldigen. Und er sah aus wie ein Kleinkind, ne, der gerade geschimpft war und saß vor die Eltern schuldig und muss seine Strafe nehmen.
Ja, nee, das war tatsächlich, ich glaube, es wird auch allgemein als der Punkt gesehen, wo Trump dann gesagt hat, okay, bis hierhin und nicht weiter, wir müssen da was tun. Da hast du es jetzt überreizt, denn davor ist Trump ist ja alles auch mitgegangen, den Angriff auch auf die iranischen Atomanlagen, hat er auch Bomber geschickt und all das. Aber da war eine Grenze auch überschritten, wo dann Trump gesagt hat, okay, wir müssen da jetzt irgendwie was tun. Und insofern ist das so, du hast recht, es sind viele Umstände, viele Akteure auch beteiligt, aber dieser entscheidende Push, der kam dann tatsächlich eben in den vergangenen Wochen, der Druck von US-Präsident Trump. Und deswegen ist auch in Israel, hat man ja gesehen, die Banner auf dem Platz der Geiseln auch und in der Innenstadt überall, der Dank, thank you Mr. President und die Schilder, die hochgehalten wurden von den Angehörigen. Ich würde auch sagen, zu Recht. Also, ne, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, meiner Meinung nach sollte, wenn das tatsächlich zu einem Frieden, einem dauerhaften Frieden führt und so, Trump gerne auch den Friedensnobelpreis doppelt und dreifach bekommen. Können wir gleich noch ein bisschen genauer drüber reden, denn wir wollten erst nochmal.
Machen wir gleich.
Genau, ich würde gerne nämlich erst nochmal auf diese Knesset-Rede, die du eben angerissen hast, schon mal zu sprechen kommen, weil ja, in der Tat, alle haben ihm gedankt und applaudiert und Standing Ovations und. Aber wie du sagst, es ist schon was Besonderes, wenn ein ausländischer Regierungschef im Parlament eines Landes sprechen kann. Und auch die Bedeutung dieses Tages, dass nach all diesen furchtbaren Erlebnissen und nach all den Ereignissen die Geiseln dann freigekommen sind und die Erleichterung auch im Land. Das waren nicht nur die Angehörigen, die Familie, sondern ich glaube, das ganze Land, haben uns auch unsere Korrespondenten in Tel Aviv immer wieder erzählt. Dieses kollektive Aufatmen gestern, das war deren Moment und nicht die große Donald-Trump-Show in dem Sinne. Und Donald Trump hat das so, ein Kollege vom Spiegel hat es ganz gut geschrieben, es war wie ein Wahlkampfauftritt irgendwo in Idaho. Ne? Am Anfang noch recht staatstragend, auch so, wo er eben die große Errungenschaft und den Frieden, der jetzt bevorsteht, gepriesen hat und all das. Und dann kann Trump, kann man einfach sagen, er kann aus seiner Haut nicht raus, er ist sehr er selbst in dem Sinne und fängt dann an, so links und rechts so Sachen rauszuhauen, so wie so ein Stream of Consciousness, also weil er dann eben den Prompter verlässt und dann über eine Stunde geredet, ja, also so quasi, als wäre das hier so seine private Party. Ja. Und,
oder wie er war auf der Golfclub und hat mit seinen Golf-Buddies gesprochen, ja. Nach einem Golfspiel. Also es ist wirklich, wie er redet, dieser Stream of Consciousness, wie er hat der Prompter vor ihm und man kann auch hören, ganz genau, wenn er liest von der Prompter. Und dann dreht er seinen Kopf nach vorne zu der Kamera und fängt dann an, ne, mit, ja, stimmt, ja, diese big, beautiful B-52-Bombers oder ja, Baby, also gute, also er hat auch dann gesagt, ja, er ist wirklich schwierig, er ist eine, also ja, na so, er ist schwierig, aber
ein schwieriger Typ, ja.
Aber wir lieben ihn. Ne? Also wenn man denkt, oh Gott, wo geht das hin? Aber wie gesagt, wir haben auch gesagt, in 2015, bei der allererste Wahlkampf, also alle haben gesagt, Trump ist zu informell, er ist nicht presidential, ne? Und, und das, ja, aber er wird, wenn er Präsident gewählt ist, dann wird er presidential werden. Aber er hat selber gesagt, also, why would you change a winning team? Ne? Also warum soll ich anders sein, als ich jetzt bin, wenn alle lieben mich für wie ich bin? Und ich glaube, das hat er gelernt von dieser Wahlkampfveranstaltung, dass, hey, die Leute finden das super, wenn ich informell rede, wenn ich also rede, wie ich bin mit einer Gruppe meiner engsten Freunde hier und das geht. Aber in dieser Situation.
Die Knesset war in dem Fall ja auch total euphorisch und hat ihm zugejubelt. Wahrscheinlich kam ja, da dieser Wahlkampfmodus rein. Gut, es gab mal kurz eine Stimme, die eine Oppositionsstimme, die gesagt hat, was ist mit Zwei-Staaten-Lösung, wurde dann abgeführt. Und das war, glaube ich, auch der Moment, wo er sich dann vom Teleprompter verabschiedet hat und dann angefangen hat. Aber
auf Englisch sagen wir Crickets. Was heißt Crickets nochmal auf Deutsch?
Heuschrecken?
Ja, Heuschrecken. Weil es ist wie,
Grillen vielmehr.
So. Man hört nichts, man hört nur i, i, i. Also, es gab keinen Applaus, es gab keine Reaktion, also als er von dieser Zwei-Staat-Lösung gesprochen hat, aber nur Crickets. Also.
Genau, dann gab es das zu hören. Aber dann hat sich Trump sogar dahin leiten lassen, dann zu sagen, hier Netanyahu, der ja gegen den ja Ermittlungen laufen, Korruptionsvorwürfe und er ist noch nicht verurteilt. Also das Verfahren ist ja quasi wegen auch des ganzen Kriegs und nach dem 7. Oktober, dem Überfall der Hamas auf Israel, auf Eis gelegt worden erstmal. Aber das könnte ja jetzt oder müsste ja eigentlich weitergehen. Es ist ja auch ein Rechtsstaat, Israel. Und da sagt er so, naja, komm, hat den Präsidenten, den Staatspräsidenten Herzog aufgerufen, komm, kannst ihn doch begnadigen. Obwohl er ja noch gar nicht verurteilt ist und etwa quasi eine Strafe aufgehoben werden könnte. Aber so nach dem Motto, naja, Champagner und was gab es da so ein bisschen, das ist doch nicht der Rede wert. Ich finde das auch so ein bisschen, muss ich sagen, unverschämt dem Rechtsstaat Israel gegenüber. Als würde man so als US-Präsident hier so, ach komm hier, unter uns, lass mal unter den Tisch fallen. War doch nicht so groß. Guck mal, Netanyahu hat doch so viele Verdienste. Obwohl der Rechtsstaat eben vorsieht, dass er jetzt erstmal die Anklage erhoben wird, dann gibt es eine Beweisführung, etc., etc., brauche ich jetzt hier nicht erklären. Also das fand ich schon auch ein bisschen geradezu unverschämt, muss ich sagen.
Besonders auf der Bühne vor der ganzen Knesset. Auch unverschämt fand ich, war, als er, also seine Predecessors, die aus er Joe Biden und Barack Obama beleidigt hat, hat gesagt, ja, was haben die gemacht? Die waren die furchtbarsten Präsidenten aller Zeiten. Also
das, ja, ist das wirklich der Platz dafür? Ist das der Moment?
Gibt es irgendwo einen Platz dafür als Präsident der Vereinigten Staaten?
Ja gut, ja, vielleicht für deinen Anhängern, wenn du auf so einer Wahlkampfveranstaltung bist, von mir aus. Aber das war, fand ich auch unangemessen, ehrlich gesagt. Aber es ist auch, er sagte, dass er der große Friedensfürst sei und dass schon im Wahlkampf damals, wenn du die 2015er, 16er Jahre ansprichst, seine Gegnerin Hillary Clinton damals schon davor immer gewarnt hätte, dass er ja nur Kriege anzetteln würde und stattdessen hätte er aber einen Krieg nach dem anderen beendet. Und das hat er dann auch rausgehauen. Hören wir mal kurz rein.
But when you settle 8 wars in 8 months, that means you don't like war. Everyone thought I was going to be brutal. In fact, I remember Hillary Clinton during a debate. She said, look at him, look at him. He's going to go into war with everybody. And actually, she said, he's got a personality that's all about war. No, and my personality actually is all about stopping wars. And it seems to work. Seems to work.
Ja, wir wissen bei Donald Trump, es ist immer eine Vorwärtsverkaufe, ne? Aber ich habe das Gefühl, den Eindruck, dass er wirklich total davon überzeugt ist, dass er gerade dem Nahen Osten den ewigen Frieden gebracht hat.
Außenpolitik ist nicht seine Stärke.
8 Kriege beendet, wie gesagt.
Ja, wie du gesagt hattest, wenn dieser Krieg zu Ende ist, dann ist es egal, wer das gemacht hat. Wir sind alle für die Ende dieser Krieg. Aber ich glaube, als Businessman, ne, so wir wissen, dass sein Buch heißt The Art of the Deal, der Kunst der Deals. Er ist the Dealman. Alle reden jetzt von Deals, über Zollhandeln oder was auch immer. Also wenn man einen Deal macht, dann gibt es mehrere Punkte. Ne? So ein Deal ist, wenn jede Seite gibt irgendwas und kriegt irgendwas, einen Kompromiss. Und normalerweise, das ist nicht das erste Deal, also das ist nicht das erste Waffenstillstand in diesem Krieg. Und es gibt dann oft in der Handeln irgendwas, das eine Seite nicht akzeptieren kann. Und das ist mehrmals, entweder Hamas hat gesagt, nee, wir würden die Regierung bleiben, wir gehen nicht weg. Oder nee, unser Staatsressort ist immer noch, dass wir wollen Israel abschaffen oder sowas. Und dann geht es nicht weiter, dann ist zu Ende und dann geht der Krieg weiter. Und ich glaube, Trump ist jemand, der... Na, er hat einfach ein Yes bekommen, er hat ein Ja bekommen von Hamas, hat gesagt, okay, geben wir die Geiseln zurück. Und dann hat Trump sofort gesagt, gut, ist so, Waffenstillstand, Krieg ist zu Ende, neue Zeiten in der Nahosten und so weiter. Also, aber es gibt eigentlich viele Details. Auf Englisch sagt man, God is in the details, Gott ist in den Details. Und es gibt,
wir sagen, der Teufel steckt im Detail.
Also, interessant.
Interessant. Bei euch ist es der liebe Gott und bei uns ist der Teufel. Ja.
Also, aber es gibt viele Details. Also es hat schon angefangen, dass die israelische Militär hat da Waffenstillstand gemacht und
die gehen
in Phasen raus von Gaza. Ne? Es gibt auch Essen, medizinische Versorgung, das kommt jetzt langsam rein. Also es gibt die Geiseln, die sind nach Hause gebracht und auch die Gefängnisse.
Fast 2000 Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen. Genau. Darunter auch, muss man sagen, Straftäter auch, Verurteilte, für Verbrechen Verurteilte, aber eben auch viele, die nach dem 7. Oktober aufgegriffen wurden und jetzt erstmal ohne Verfahren festgehalten wurden. Also das ist auch für die palästinensische Seite ein wichtiger Aspekt.
Es ist riesig. Ich glaube, beide Seiten haben auch irgendwas gekriegt, dass die wollten über alles und sind... Na, also man würde denken, nach diesen 2 Jahren alle sagen, oh, genug, wir können das nicht mehr, alle wollen Frieden, egal was jetzt. Aber wie man weiß, es ist nicht so leicht. Also insofern, es gibt größere Fragen über die Zukunft. Wie soll das dann, wie soll Gaza jetzt aussehen? Leute, man sieht diese Bilder von die Straße, das geht zurück nach Gaza City, mit tausend von Menschen, die sind geflohen und die kommen zurück zu ihrer Zuhause und es gibt kein Zuhause mehr.
Ja, Sie erkennen, wir hatten also in einem Tagesthemenbeitrag eine Frau, die da durch die Straßen läuft und sagt, ich weiß nicht, wo mein Haus stand. Ich habe keinen Referenzpunkt, weil alles in Schutt und Asche liegt hier.
Und sie hat nur die Hoffnung, vielleicht eine Matratze zu finden oder so ihr alter Klammer, also irgendwas, das sie benutzen kann. Wer wird dann, wenn Hamas darf nicht mehr Teil von der Regierung sein, dann wer wird das sein? Wie sieht das aus? Es wird auch in der Plan, in dieses 20-Punkte-Plan, eine Gruppe von amerikanischen und Mitglieder aus der arabischen Nation, eine
Friedenstruppe.
Genau. Das würde in der Zwischenzeit dann vor Ort sein. Also wie sieht das denn aus? Also insofern, ne, so yes, ja, ist ziemlich leicht. Also es ist leicht zu sagen, hey, wir haben einen Deal. Aber ne, so
das die ganze Aber überblickt Trump dann nicht oder ignoriert es, meinst
genau,
du?
Genau, genau. Er ignoriert die Aber und geht einfach so die große Feier, guck mal, was ich gemacht habe. Also es erinnert mich auch, wenn du diese Situation, du machst die Parallel zwischen die Iran und an diese Fall von George W. Bush in 2003. Na, er war, es war 6 Wochen nach der Anfang der Einsatz in Irak und er stand da an die USS Abraham Lincoln, also
auf dem Flugzeugträger, ja, die Bilder haben wir alle im Kopf.
Auf die Küste von Kalifornien und hinter ihm war ein riesig Plakat, wo steht Mission Accomplished, Mission erfüllt und hat gesagt, ja, es ist jetzt alles zu Ende, wir mit unseren Alliierten haben gewonnen und Saddam Hussein ist nicht mehr und wie man weiß, also das war 2003, die USA ist in Irak geblieben bis 2011, noch 8 Jahre, also auch dann am Ende kam eine große Sektarienkrieg, das ausgelöst ist. Und also
ja, die meisten Opfer der USA sind nicht in diesen ersten 6 Wochen oder 7 Wochen der Invasion im Irak gefallen, sondern
aber
im Laufe der
8 Jahre. Ja. Ne? Insofern, dass diese Mission Accomplished von Bush, diese Rede, ist oft so ein Metapher vielleicht oder ein Beispiel von, wenn man vielleicht eine Sieg zugibt, ein bisschen zu früh, ne? Also
ja, in der Tat. Ich glaube auch dieser Austausch jetzt Geiseln gegen Gefangene und umgekehrt, dass das im Englischen würde man sagen, die low-hanging fruit war. Also da musste man sich ein bisschen strecken, aber das waren die Früchte,
die... Wie sagt man das auf Deutsch? Low-hanging
fruit? Ja, das versuche ich auch gerade zu überlegen. Es gibt ja also dieser, das ist so der leicht zu erreichenden Früchte, die Redewendung gibt es so nicht in dem Sinne, aber ne, man muss ein bisschen strecken, aber man kommt noch ganz gut ran und da konnten beide Seiten sich relativ schnell einigen. Die Früchte, die dann aber oben in den schwer zu erreichenden Ästen hängen, wie du eben sagtest, ne, auf diesem 20-Punkte-Plan, wird die Hamas, hat jetzt schon angekündigt, dass sie ihre Waffen nicht abgeben wird und fängt ja jetzt schon an, dieses drohende Machtvakuum zu befüllen und zu patrouillieren wieder und die Kämpfe, es könnte vielleicht sogar auch innerhalb des Gazastreifens jetzt zu Machtkämpfen und nochmal blutigen Auseinandersetzungen kommen. Oder eben die Macht, also eine Regierung im Gazastreifen, die palästinensische Autonomiebehörde, die in der Westbank regiert mit Mahmoud Abbas, das wiederum würden, glaube ich, die Israelis nicht einfach so akzeptieren. Es gibt jetzt keine Schattenregierung von irgendwelchen Palästinensern, die da neutral und technokratisch irgendwo im Exil in Paris oder London sitzen und quasi nur noch darauf warten, jetzt eingesetzt zu werden. Wo sollen die herkommen? Welche Seite akzeptiert das? Ja?
Es geht auch um einen Zyklus von Gewalt. Ne? Also es gibt 67.000 Palästinenser, die gestorben sind die letzten 2 Jahre. Also manche Kinder, die haben ihre ganze Familien verloren. Und es gibt, das ist eine Trauma, das man gar nicht vorstellen kann. Wie bearbeitet man das? Wie lebt man weiter nach so einem Trauma? Und man kann auch vorstellen, dass es gibt Leute, die werden radikalisiert von der Situation und dass der Zyklus von Gewalt
und das
leider
diese,
weitergehen
wie kann. Wir es in der Vergangenheit oft auch eben erlebt haben im Nahen Osten. Und das ist ein Aspekt, den US-Präsident Trump, ja, also ich weiß nicht, ob er es ausblendet. Man kann aber auch sagen, wenn man immer nur sich bewegt, wenn alle Puzzleteilchen am Platz sind und alles steht und dann erst sagt, okay, jetzt Mission Accomplished, kommt man vielleicht auch nie weiter. Vielleicht ist es auch okay und richtig, dass Trump jetzt erstmal vorprescht und sagt, wie du sagst, das erste Yes, sie haben kaum Ja gesagt zu etwas, das nehme ich und verkünde dann gleich schon den Frieden. Und dann bewegt sich daraus. Viele sagen, so einen Moment wie jetzt haben wir seit den Oslo Accords vor einem Vierteljahrhundert nicht mehr gehabt als Bill Clinton. Und übrigens Bill Clinton und auch Joe Biden haben ja diese Entwicklung auch gelobt, haben auch Trump dafür gelobt, dass das jetzt dafür...
Sollen die auch so.
Genau, also es ist mal so, und ich bin fast schon ein bisschen, wie soll ich sagen, also bei aller Freude über die...
skeptisch.
Ja, natürlich. Ich will aber auch nicht jetzt immer der Skeptiker sein und immer so versuchen, hier Salz in die Suppe zu streuen. Oder
würde man was das würden wir sagen?
Im Englischen.
Pooped in your Cheerios.
Wie bitte? Das habe ich noch nie gehört.
anyway.
Das übersetzen wir jetzt mal nicht.
Nein.
Cheerios ist ein Cereal, eine Art Frühstücks-Müsli-Mix.
Ja. Salz in die Suppe ist besser.
Ist okay. Besser als Pooping in your Cheerios.
Sorry.
Gut, aber um da nochmal ernst zu werden, es ist tatsächlich so, dass ich würde mir wünschen, dass das tatsächlich dieses Momentum auch nutzt. Und tatsächlich, das darf man da nicht vergessen, danach zog Trump ja weiter dann von Jerusalem nach Sharm el-Sheikh in Ägypten, wo er gemeinsam mit dem ägyptischen Präsidenten Assisi dann zu einer, ja, Zeremonie geladen hat, zu der dann auch Staatschef aus aller Welt, die ganzen europäischen Leaders von Meloni, der Bundeskanzler war da, Keir Starmer, Macron, alle angetanzt sind, obwohl sie eigentlich gar keine große Rolle in dem Sinne da gespielt haben, wie so eine Art Staffage im Hintergrund für die Foto-Op und das große Unterschreiben dieser Waffenruhe. Mhm. Auch das wieder eine Menge Pomp und Bilder, aber vielleicht sind diese Bilder ja auch gar nicht so schlecht erstmal, weil diese Botschaft, guck mal, wir stehen alle dahinter, wir sind alle jetzt in so einem Moment, wer das jetzt torpediert, stellt sich gegen all diese Leader dieser Welt, diese Anführer und Regierungschefs, und das wird es für Netanyahu, vielleicht aber auch für die Hamas schwieriger, da jetzt quasi dagegen das zu unterminieren.
Alle hinter Trump, alle haben ihm gelobt, alle haben gesagt, nächstes Jahr kriegst du auf jeden Fall den Nobelfriedenspreis. Alle, auf Englisch sagt man auch so, sorry, noch eine vielleicht unschön, blowing sunshine up his ass, also Sonnenschein, also sagen wir, in seine Richtung zu blasen. Also es ist wirklich diese ganze Lob und so, dass er liebt und diese Optik, dass er liebt, der Optik, dass er will auch zu Hause zeigen. Guck mal, was ich gemacht habe. Guck mal, wie alle lieben mich und alle loben mich. Guck mal. Und wir müssen auch sagen, mein Vater hat ihm auch unterstützt, weil er sah aus als der starke Mann im Ausland. Er hat gesagt, dass wir sind nicht respektiert genug im Ausland und Trump ist ein starker Mann, die alle respektieren würde. Und ich muss sagen, das ist der perfekte Beispiel dafür. Also
es scheint sich bei den Regierungschefs dieser Welt so ein bisschen als Modus operandi im Umgang mit Trump durchgesetzt zu haben, dass man ihn quasi mit Lob und Sonnenschein, wie du sagst, überschüttet, um ihn quasi engagiert zu halten, bei der Stange zu halten sozusagen. Und wenn das das Rezept ist, ja, dann sieht das vielleicht ein bisschen skurril oder bizarr aus auf den ersten Blick. Wenn das aber dazu führt, dass es ein Ergebnis gibt, hey, dann bin ich auch wieder dabei und sage, na gut, dann ist das so. Weil Trump, das ist ja, wenn man so will, das Gute wiederum an ihm, er ist da sehr bei sich selbst. Er ist sehr ungefiltert und sehr
unconventional.
Ja, unkonventionell sowieso. Da braucht man gar nicht drüber reden. Aber er ist sehr, er verstellt sich da nicht. Aber es ist wichtig eben, auch um Trump zu zeigen, guck mal, stehen alle hinter dir, dass Trump da jetzt am Ball bleibt. Das ist nicht, wie du sagst, ja, dieses erste Yes, ja, die Geiseln freilassen und eine Waffenruhe und damit ist für ihn schon quasi der Nahostkonflikt gelöst, sondern dass jetzt, wo es wirklich an die Früchte geht, die oben in den Zweigen hängen, wo es gefährlich wird, wo es sehr, sehr unsicher wird, dass er da den Druck auf beide Seiten, aber eben auch auf die israelische Seite, auf Netanyahu, aufrecht erhält. Und ich glaube, das ist das Entscheidende jetzt. Und dass er nicht morgen, oh guck mal, das habe ich doch erledigt, mein achter Krieg, jetzt wo ist der neunte Konflikt, den ich jetzt löse. Jetzt könnte man sagen, gut, vielleicht gefällt er, wenn er sich so sehr in dieser Rolle als der Friedensfürst, als der Peacemaker sieht, vielleicht. Und wir sehen ja jetzt auch, dass es Gespräche gibt, vielleicht Tomahawk Cruise Missiles an die Ukraine zu liefern, wenn er seine Aufmerksamkeit, sein Gewicht wieder auf den russischen Krieg gegen die Ukraine richtet. Vielleicht kommt da auch eine Bewegung rein und ein Schritt, der immerhin besser ist als gar keiner.
Ja, aber der Gefahr ist, dass es ist alles einfach eine kurzfristige Lösung, ein Trostpflaster für jetzt. Ne?
Alle ein Strohfeuer, wollen, würde man im Deutschen
ein
sagen.
Ein Strohfeuer. Ja. Alle wollen ein Deal, ne? Aber alle wissen, alle haben gesehen in den letzten 10 Monaten, seit er im Amt ist, dass man kann ihm auch nicht vertrauen in seinen Deals. Also er sagt irgendwas und ne, wegen der Zollen und dann plötzlich, oh, jetzt 90 Tage Pause. Oh, nee, jetzt statt 20%, 50%. Kann man ihm vertrauen? Also ist das nur eine kurzfristige, hey, Party für Trump? Und weil, wie gesagt, Gott ist in den Details bedeutet, dass eine echte Deal zu haben, eine echte Peace in the Middle East, ne, eine echte Friedenausbruch, braucht man mehr als nur ein Party und eine Unterschrift in Sharm el-Sheikh. Es wird ein Prozess sein. Und wie man weiß, auch wenn wir sprechen über Irak, also Nation Building oder Nationen bauen, wie sagt man, Staatsbauen ist nicht unsere Stärke. Also wie in Afghanistan, wo ich 3 Jahre gearbeitet habe. Also die Taliban hat gewusst, dass die mussten nur warten, dass sie würden, die Amerikaner, die Europäer würden eventuell gehen. Und die mussten dann nur warten. Also wie gesagt, es ist eine super Nachricht, ein super Ergebnis. Ich hoffe wirklich, dass es nicht nur eine kurzfristige Pause in der Konflikt ist, aber hat tatsächlich langfristige Frieden ausgelöst. Aber skeptisch auf jeden Fall.
Den Friedensnobelpreis, wie wir vorhin kurz gesagt haben, jedenfalls hat es Donald Trump in diesem Jahr noch nicht gebracht.
Aber du glaubst vielleicht, dass nächstes Jahr er würde eine gute Kandidat dafür.
Naja, wenn er in der Zwischenzeit auch noch, wie der Bundeskanzler auch sagte, den Krieg gegen die Ukraine irgendwie schafft zu beenden. Aber sowas von, natürlich. Aber du bist skeptisch. Ich weiß,
Skeptisch. Ich finde das lächerlich. Punkt. Fertig.
Dass Trump den Preis bekäme?
Dass die Idee, dass jemand die Idee hat. Also die machen das alles nur als eine Lob, weil er das hören will. Aber wenn der Nobel-Committee einen Nobel-Friedenspreis an Trump gibt, dann ist es vorbei. Dann, ich würde sagen, dann kann diese Committee einfach...
Da unterscheiden wir uns ein bisschen.
Entschuldigung, aber wenn er, also hier steht er in Ausland, in Israel, in der Knesset und lobt sich als der Peacemaker. God bless the Peacemakers. Und zu Hause. 2 Wochen vorher hat er gesagt, ich hasse meine Gegner. 1 Woche vorher hat er gesagt, ja, vielleicht können wir unser Militär auf die Straßen von Chicago und Portland trainieren gegen unsere eigenen Staatsbürger. Wenn das so ist, und wir würden sehen, also es gibt tatsächlich, er hat auch auf Truth Social gepostet, jetzt wird Chicago wissen, verstehen, was ein Krieg ist. Mhm. Also das, Entschuldigung, aber ich würde sagen sofort, dass er ist disqualifiziert. Okay, egal, was noch, kommt in Ukraine nächstes Jahr, egal, wie das weitergeht im Nahosten.
So weit würde ich nicht gehen, weil das eine tun und das andere lassen, man kann ja, also ich gebe dir vollkommen recht, dass das eine Entwicklung, da können wir auch gleich nochmal kurz drauf eingehen, mit Militarisierung im eigenen Land und vor allen Dingen die Rhetorik, die nun wirklich nicht friedensstiftend ist, auch im eigenen Land und eher polarisiert das nicht. Aber nur mal ganz kurz, um bei dem Friedensnobelpreis zu bleiben, Barack Obama, finde ich, hat ihn auch nicht verdient, jetzt mal unter uns.
Das stimmt.
Der war kaum im Amt und hat ihn quasi so als Vorschusslorbeeren bekommen für die Botschaft.
Ich glaube, das war, Obama war mehr eine der Preis war ein Symbol von die Hoffnung, dass die ganze Welt hat, als Obama gewählt war. Und das war, aber du hast recht, er hat nicht in diesem Moment getan, das würde dann
also ich wollte nur sagen,
Preis.
Genau, also wenn man hier so die Latte entsprechend bei Trump hochhängt, muss man, glaube ich, hier darf man auch nicht mit zweierlei Maß messen. Aber um diesen Punkt nochmal aufzugreifen, den du da gerade zu Recht erwähnst, das ist etwas vielleicht abschließend für diese Folge, die sehr dich, aber auch unsere Freunde und Familie in den USA besorgt, die Entwicklung, wie eben die Nationalgarde potenziell, da laufen jetzt Gerichtsverfahren und es gibt Einsprüche und es wird wieder aufgehoben, aber das ist noch in der Schwebe und so, aber allein dieser Druck und der Versuch eben da eine Front buchstäblich, um wieder in Krieg und Frieden Metaphern zu sprechen, aufzumachen und diese ICE Raids, also der Einwanderungsbehörde beziehungsweise der Grenzschutzbehörde gegen illegale Einwanderung da zu unterstützen durch Nationalgardisten, ja, das ist in der Tat nicht etwas, wo man sagt, ja, das ist Peace Talk.
Nee, auf keinen Fall. Also du hast meinen Cousin Max erwähnt, Max in Adenbahn in dein letzte...
In der Doku für die Wahl im vergangenen Jahr in Chicago, ja.
Und ich habe neulich mit Max gesprochen und er hat gesagt, das ist wirklich, er fühlt sich manchmal wie in einen Krieg. Man weiß nicht, er hat gesagt, dass ICE, diese Einwandereragentur, geht oft von Ort zu Ort oder von Straße zu Straße. Aber alle haben Angst. Die haben Angst, dass ihr Nachbar oder jemand, ihr Kollege, Freund könnte festgenommen sein. Die haben Angst, weil jetzt, es gab schon ein paar, Altercations, wo...
Ja, es gab Konfrontationen auch, wo es auch zu Ausschreitungen kam. Also, und das sind wiederum die Szenen, mit denen Trump es dann rechtfertigt, warum da jetzt mit Show of Force reingegangen werden
muss. Warum er der Nationalgarde braucht. Und wie du sagtest, also mindestens in Chicago und Portland, die Gerichte haben das verboten, bis jetzt mindestens. Mhm. Aber die sind in andere Städte, die sind jetzt in Memphis unterwegs, weil der Gouverneur Republikaner ist und unterstützt Trumps Initiative und sagt, ja, wir wollen, dass es sicher hier ist, bringt die Nationalgarde hier rein.
Aber darf ich mal sagen, diese ganzen Raids und weil dein Cousin sagt, die Stimmung der Angst und solche Dinge, würde dein Vater nicht auch sagen, okay, das ist jetzt keine schöne Situation, aber da geht jetzt einer mal dieses Problem der illegalen Einwanderung und der Menschen, die nicht hier eigentlich sein dürften oder sollten, mal an.
Auf jeden Fall würde er das sagen. Er würde sagen, eigentlich nicht nur das, aber das ist Biden schuld. Also wenn es nicht so schlimm wäre.
Wie eigentlich
wäre.
Alles aus Trumps Sicht.
Genau. Aber wenn Biden hat irgendwas gemacht, wenn Biden hatte das geschafft, die Grenze zu schließen oder Leute zurückzuschicken, dann würden nicht so viele illegale Einwanderer und nicht so viel kriminell in das Land sein und dann wäre das nicht notwendig.
Wobei es schon davor, vor Bidens Amtszeit, Millionen illegale Einwanderer
und
gab.
Wobei Obama war bekannt als der Deporter-in-Chief, hat mehr illegale Einwanderer zurückgeschickt als jeder andere Präsident vor ihm. Aber also das ist auch eine, glaube ich, mein Vater würde das sehen als Tough Love, in die Sinne von, naja, also es ist nicht schön zu sehen, wenn zum Beispiel in Chicago ein Hubschrauber landet in ein Nachbarschaft, wo die das ganze Haus, mehrere Familien rausgeholt, manche Kinder nur in Unterhose und haben Kinder weggenommen von Eltern und in einen Van mitten in der Nacht weggenommen. Also er würde sagen, ja, das ist nicht schön, aber also muss man auch ein Zeichen geben, dass wenn man illegal in dieses Land kommt, kann es auch passieren. Und also das ist auch ein Punkt, wo wir immer gestritten haben. Aber ich glaube auch Trump, wie wir schon gesagt haben, also auch wegen Israel und dieser Show, er will auch Optics, ne? Er will das. Es gibt diese ICE-Agenten auf die Straße, sagt Max, mein Cousin, der hat die auch downtown gesehen, diese ICE-Agenten. Und die haben immer, also Leute, also erstmal gibt es normale Bürger, die filmen, also als die manchmal Leute festnehmen, zu zeigen, was passiert, weil es ist oft gewaltig. Wir haben schon Videos gesehen, The New York Times hat einen Bericht gemacht diese Woche, wo die also machen, die Fenster in Autos kaputt, Leute rauszuholen oder wo die wirklich gewaltig Leute wegschieben oder
unter Anwendung von Gewalt.
Genau, ja. Aber es gibt auch andere mit Kameras, die machen diese, also Trump hat auch gepostet auf True Social neulich eine sehr schlichte Film, wo die ICE-Agenten laufen durch die Stadt und dann sagt er so, guck mal, jetzt ist alles hier wieder sicher und das ich bin der, also er wollte immer die Recht und Ordnung Präsident sein und sagt, dass es ist notwendig, dass er ist der Person, der bringt diese Ordnung zurück und dass die tun nur Gutes. Also insofern ist es ein Kampf um auch, was der Wahrheit ist, also was er präsentiert, der online. Und wenn das nicht in dein Stadt, wenn du nicht in Chicago bist, wenn du siehst das nicht vor deinen Tür, dann weißt du nicht.
Aber es gibt ja diesen Satz im Englischen auch, Politics is all about perception. Und deswegen ist das ja auch nicht unwichtig, solche Bilder. Genauso wie die Bilder in Sharm el-Sheikh oder in der Knesset, ne, seht hier. Und dann wird sowas fast manchmal zu so einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung, weil diese Bilder, oh, ich will mich mit ICE jetzt nicht anlegen beispielsweise. Und dann hat das einen abschreckenden Effekt natürlich auch in gewisser Weise.
Auf jeden Fall. Es gibt auch Bilder, muss ich sagen. The Daily Show ist eine Comedy-Sendung.
Satire, würde man sagen.
Satire.
Wahrscheinlich eher als Comedy nur.
Mit Blick von Trump und von seiner Pressesprecherin, als die sagen, so in Portland, Oregon ist das wie ein Krieg. Also die Leute kämpfen auf die Straße, es gibt so viel Kriminalität und jetzt die Leute in Portland, also du warst schon da, es ist eine Hippie-Stadt eigentlich.
Ja,
also
ziemlich liberal.
Es gab wieder, ich glaube letztes Wochenende, diese Naked Bike Ride, also diese Nackt-Tour.
Ja, 10.000 nackte Fahrradfahrer.
Also dieses Mal als Protest gegen ICE, aber Bilder auch von Portland, wo die zeigen, wie die friedlich protestieren und die sind in Kostüme, so Bär oder Panda oder Froschkostüme und tanzen da vor der Eisgebäude und so und zeigen, das ist wirklich nur ein Friedenprotest, aber also muss man auch sagen, Ingo, das ist wirklich sehr störend zu sehen, wie diese Agenten auch mit Masken an, man sieht ihr Gesicht nicht, wie die reingehen und holen Leute raus ohne Warnung. Normalerweise hat man, die Polizei haben ein Warrant, haben irgendwas, wo die zeigen, das dürfen wir machen. Man kann auch ihr Badge, ihre Namensschild sehen und wissen, wer die sind. Und diese Leute sind namenlos, man sieht ihr Gesicht nicht. Aber wenn die alles also machen, was die machen, legal ist, dann sie sollen eigentlich keine Angst haben. Also, aber es ist wirklich dieses Gefühl, dass die Militär ist auf die Straße, dass man Es gab schon ein paar Mal, dass jemand geschossen ist, dass Leute zum Beispiel haben versucht, einen Nachbar zu retten und haben dann gestritten mit ICE-Agenten und dann ist es sehr schnell, kommt es zu einer Eskalation und dann ist jemand verletzt oder schlimmer getötet. Also es ist wirklich jetzt eine Situation, das spaltet das Land mehr, wo Leute Angst haben. Und wir würden sehen, Stichwort auf die Straße, dass am kommenden Samstag gibt es wieder für das zweite Mal, das erste war in April, eine Protest namens No Kings, keine König. Und also letztes Mal gab es, sagen die, 5 Millionen Leute auf die Straße quer durch die USA. Und dieses Mal erwarten die mehr, also sogar vielleicht auch meine Mutter. Die kennt manche wahrscheinlich von deiner Doku-Films. Und ich muss auch sagen, meine Mutter war nie politisch, also bis Trump im Amt gekommen ist. Und jetzt geht sie zu ihrer kleinen Stadt nebenan da in Upper Michigan und
Du meinst, stimmt.
In der UP.
Ja, ja, okay. Ja. Nein, sie wohnt ja eigentlich in Northern Wisconsin, aber da ist ja die Grenze zu Michigan, genau. Und da ist die nächste größere Stadt.
Und da ist die nächste und da gehen sie so und jetzt sagt sie, ja, ich gehe mit meinen Freunden und wir machen jetzt unsere Plakate fertig und gehen wir am Samstag dahin und wir tun was. Ja. Also und ich glaube, es gibt auch dieses Gefühl für viele Leute, dass diese Hilflosigkeit, wir sind immer gefragt wegen Widerstand, wo ist ja Widerstand und das ist irgendwas, wo Leute, die bis jetzt haben das Gefühl, dass die können nichts dagegen, das ist es irgendwas, das die dagegen machen kann.
Ja, kommender Samstag, der große landesweite Protest, der angekündigt ist, Demonstrationen, bin mal sehr gespannt, wie groß der tatsächlich ausfallen wird, aber No Kings Protest oder Marches, natürlich eine Referenz dadurch, dass das Land, die USA, ja entstanden ist aus einer Revolution gegen einen König, einen Alleinherrscher im weit entfernten England. Und hier geht es eben darum, dass viele da Donald Trump als einen Alleinherrscher, zumindest einen, der versucht, immer mehr autoritär vielleicht aufzutreten, anzugehen. Die andere Seite würde es anders sehen und sagen, endlich greift mal jemand durch. Und auch wenn es dann vielleicht manchmal nicht schön aussieht, das Ergebnis zählt. In diesem Zwiespalt befindet sich dieses Land. Aber für dich ist das, um da das wieder den Faden aufzugreifen, ist Donald Trump kein Kandidat für den Friedensnobelpreis, wenn er auf dieser Welle weiterreitet und das Land so weitergeht. Ja.
Nichts zu diskutieren, meine Meinung. Aber gut, wir würden sehen.
Wir werden sehen. Vielleicht greifen wir das in der nächsten Folge auf, diesen Protest. Mit Sicherheit, wenn er bis dahin noch andauert, werden wir den Shutdown aufgreifen und etwas analysieren, denn der beherrscht das Land im Inneren derzeit besonders. Aber in dieser Folge wollten wir eben über die Entwicklung im Nahen Osten und diesen Tag der Hoffnung, würde ich es mal nennen, der da gestern passiert ist, analysieren und beschreiben. Wir bedanken uns für diese Folge, für die Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann haben wir jetzt folgenden Hörtipp für euch, der auch für uns persönlich von Interesse ist.
Hallo, ich bin Peter Hornung, ID-Korrespondent in Südasien. Nach zig Absagen konnte ich endlich nach Afghanistan reisen, um mir anzuschauen, wie sich das Land verändert. Ich weiß ja, ihr beide konntet beruflich vor 20 Jahren Afghanistan bereisen, aber inzwischen hat sich eben viel getan. Wenn ihr also wissen wollt, was aus dem Land geworden ist und wie das Taliban-Regime vor allem das Leben von Frauen immer mehr einschränkt, dann hört doch gerne mal rein bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.